ARD.
Ich glaube, es war fast egal, über welches Thema wir hier im Podcast zuletzt gesprochen haben. Früher oder später haben wir dann doch immer mal wieder die US-Grenze zu Mexiko erwähnt. Denn die spielt im Wahlkampf rund um das Weiße Haus momentan eine wesentliche Rolle. Für viele Amerikanerinnen und Amerikaner ist die Einwanderung in dem Kontext sogar das wichtigste Thema. Warum das so ist und wie wir uns die Lage an der Grenze vorstellen müssen, darum geht's jetzt.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
How horrible life must be that you're willing to risk everything.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit schnell rein in die neue Folge. Ich bin Isabel Karras und bei mir im Studio sind zwei Kollegen, die selbst schon an der Südgrenze der USA unterwegs waren und die Situation dort erlebt haben, nämlich Ralf Borchert und Torben Burgers. Und ich glaube aber, bevor wir mehr von euren Eindrücken von dort hören, müssen wir mal wieder mit ein paar geografischen Fakten starten. Vielleicht unter anderem damit, dass diese Grenze zwischen den USA und Mexiko ja einfach unfassbar lang ist. Das sind 3000 Kilometer. Ich habe mal geschaut, um diese Strecke voll zu kriegen, könnte man wahrscheinlich vom nördlichsten Punkt in Deutschland zum südlichsten Punkt fahren und wieder zurück. Und dann hätte man wahrscheinlich immer noch ein paar Kilometer übrig. So, das ist, glaube ich, die erste Sache, die wir einfach alle wissen müssen, um überhaupt über dieses Thema sprechen zu können. Und als zweites sollten wir vielleicht auch nochmal die Bundesstaaten nennen, die überhaupt an Mexiko grenzen. Das sind ja Texas, New Mexico, Arizona und Kalifornien. Und dort kommen jetzt jeden Tag immer noch tausende Menschen in die USA, legal oder illegal. Ich glaube, da wird schon relativ gut deutlich, dass es schwierig ist, über diese gesamte Grenze zu reden. Wir können nur Eindrücke schildern, in dem Fall eure Eindrücke. Ihr wart an Grenzübergängen in Texas und in Kalifornien unterwegs. Könnt ihr mal schildern, wie ihr die Situation dort wahrgenommen habt, ganz objektiv?
Also in Texas war ich in El Paso und in der Umgebung auch nach New Mexico rein. Das ist der angrenzende Bundesstaat neben Texas. Die Grenze ist ja nicht nur über 3000 Kilometer lang. Das sind auch ganz unterschiedliche Landschaften. Es ist vor allem sehr viel Wüste. Aber es sind auch Gebirge, Schluchten, Flüsse, der Grenzfluss, mehrere Grenzflüsse. Und deswegen ist es auch zum Beispiel eigentlich unmöglich, die berühmte Mauer, von der Trump immer gesprochen hat, durchgehend zu bauen. Das sind Versatzstücke, an vielen Stellen steht. Das ist eher ein Zaun als eine Mauer. Das sind so rund 9 Meter hohe, rostbraune Stahlstäbe an vielen Stellen, die einen sehr massiven Zaun bilden, aber keine gemauerte Mauer in dem Sinn an den meisten Stellen. Aber es ist fast unmöglich, auch wenn man je das Geld dafür auftreiben würde, wirklich von links nach rechts, vom Atlantik bis zum Pazifik oder umgekehrt, hier wirklich durchgehend eine Mauer zu bauen. Also auch immer wieder durchlässig diese Grenze, werden wir sicher noch viel drüber reden.
Wir waren tatsächlich in Jacumba Hot Springs, einem kleinen Kaff, ungefähr 60 Meilen südöstlich von San Diego. Und da war es eher gebirgig, würde ich sagen, wobei Berge vielleicht ein großes Wort ist, sagen wir mal Hügelketten, Steine, Felsen, so einer Mondlandschaft eher. Tatsächlich sehr staubig und sehr kalt. Sehr kalt und sehr windig. Wir waren jetzt im April da. Es ist nicht so dieses kalifornische Wohlfühlwetter, von dem man vielleicht so träumen könnte, sondern eher im Gegenteil. Ein sehr raues Klima, in dem da tatsächlich jeden Tag Menschen aus aller Welt, illegal in dem Fall, über die Grenze kommen, weil sie nämlich nicht einen der offiziellen Checkpoints nutzen und da ihren Pass oder ihre Reisedokumente vorzeigen, sondern tatsächlich einfach zu Fuß über die Grenze gehen.
Und sie haben oft nicht viel mehr dabei als eine Plastiktüte oder das Notwendigste in einem kleinen Rucksack, haben oft sogar nur Badeschlappen an oder Turnschuhe. Also das, was sie am eigenen Leib tragen und nicht viel mehr und sind eben oft Monate, Wochen, Tage dann durch die Wüste unterwegs gewesen, oft sehr durstig, auch hungrig. Also das sind zum Teil auch Familien, hochschwangere Frauen habe ich getroffen, die es über die Grenze geschafft haben und dann in einem Auffanglager in El Paso waren. Also auch dramatische persönliche Geschichten, die man dort erlebt.
Was mir jetzt einfällt, Ralf, weil du ja schon angesprochen hast, diese Grenzmauer, die wir vielleicht im Kopf haben aus deutscher Sicht, ist halt häufig ein Zaun und oft eben auch kein Zaun, wie ich wiederum durch Torbens Film nochmal gelernt habe. Du hast ja eine Familie Schulz dort unter anderem begleitet, die Flüchtlingen hilft, die in die USA kommen. Und da hat dir John Schulz erzählt, das ist teilweise auch einfach ein Stacheldrahtzaun.
A lot of the American border just looks like this, a barbed wire fence just like this. This is where the migrants cross into the US. They just walk across this and then they're on US soil.
Ja, das muss man sich tatsächlich so vorstellen, wie Ralf es schon angesprochen hat. Es gibt diesen hohen, rostigen Stahlzaun, auch dort in Hakuma Hot Springs. Der endet aber genau da, wo zum Beispiel dann so ein Hügel oder Berg oder Felsen beginnt. Weil es einfach unglaublich aufwendig ist, den da drüber zu bauen. Und wir sind nach oben gegangen, auf einen solchen Hügel oder Berg, und haben uns dann oben das Plateau angeguckt. Da stehen Windräder drauf. Diese Windräder stehen auf mexikanischer Seite. Es gibt Zufahrtsstraßen zu diesen Windrädern, wo dann Techniker zum Beispiel hingehen, um diese Windräder zu warten. Und diese Zufahrtsstraßen, die nutzen mexikanische Helfer, um Migranten dorthin zu bringen. Und zwar in Taxis, in Ubers oder in Kleinbussen. Da werden die abgesetzt und dann laufen die über ein Plateau. Auf diesem Plateau ist vielleicht noch so ein kleiner Weidezaun. Der ist allerdings tatsächlich einfach plattgetreten. Da liegt dann einfach so ein bisschen Stacheldraht auf dem Boden. Da läuft man rüber und dann ist man in Amerika. Und dann muss man den Berg noch runterlaufen. Da ist so ein kleiner Trampelpfad, der sich so in Schlangenlinien darunter windet. Das dauert so 2-3 Stunden. Und unten wartet die Border Patrol, der Grenzschutz, und nimmt dann die Migranten entgegen.
Und Helfer ist der freundliche Ausdruck. Die gibt es sicher auch. Zum Beispiel einfach Taxi-Uber-Fahrer, die Leute dahin bringen. Aber das haben mir die Grenzschützer, mit denen ich in einer Nachtschicht, Frühschicht unterwegs war, Grenzpolizisten, auch sehr drastisch erzählt. Es sind Menschenhändler-Kartelle, die großenteils auf mexikanischer Seite agieren, die den Leuten sehr viel Geld abpressen, tausende Dollar zum Teil. Es ist also ein sehr, sehr trauriges, schmutziges Geschäft, dem viele von diesen Flüchtlingsfamilien oder Einzelpersonen, Männer, Frauen, Kinder, die in Amerika, in den USA ankommen, aus Mexiko und ja oft aus weiter südlicher liegenden Ländern kommen, unterworfen sind und denen sie ja mehr oder weniger ausgeliefert werden oft.
Das ist tatsächlich interessant, weil ich glaube, da zeigt sich schon die Bandbreite dessen, was sich da an der Grenze abspielt. Das habe ich jetzt zum Beispiel so gar nicht erlebt in Hakuma Hot Springs. Da ist zum Beispiel die größte Gruppe, die auch am stärksten wachsende Gruppe an Immigranten aus China. Das sind oft Mittelstandsfamilien, die kommen oft mit dem Flugzeug. Die fliegen nach Cancun in Mexiko oder auch nach Tijuana, das ist direkt neben Hakuma Hot Springs. Und von da gibt es dann einen regelrechten Pendelverkehr zu den verschiedenen Öffnungen entlang der Grenze, wo man dann einfach zu Fuß rübergehen kann. Die waren teilweise nicht Tage oder Wochen oder Monate unterwegs, auch solche Menschen haben wir getroffen, sondern die sind relativ bequem mit Flugzeug und Taxi zur Grenze gekommen und dann rüberlaufen. Auch das gibt's.
Ja, wenn man sich die Statistiken anschaut, das wird immer diverser sozusagen, die Menschen, die alle über diese Grenze kommen. Viele kommen nach wie vor aus Ländern, wo die politischen Verhältnisse sehr schwierig sind. Venezuela zum Beispiel, nach wie vor Krise unter Diktator Maduro, schwierige wirtschaftliche Verhältnisse, weit entfernt, sind durch 7 Länder unterwegs gewesen dann viele. Das hat mir zum Beispiel einer erzählt, Edgar, den ich getroffen habe, nachdem er es mit seiner hochschwangeren Frau über die Grenze geschafft hatte.
Recorriendo Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México.
Also die Länder, die er durchquert hat, und sie haben mehrere Monate gebraucht. Und als sie dann angekommen waren, hochschwanger, seine Frau hat ein Baby zur Welt gebracht. Ich habe es erlebt, es war zum Glück gesund.
Also da sehen wir wirklich, wie unfassbar groß diese Bandbreite ist. Du hast es ja auch gerade genannt, Torben, an Menschen, die da kommen, was die für unterschiedliche Schicksale mitbringen und wie unterschiedlich die Reisen oder die Flucht in dem Fall dann aussehen können. Vielleicht schauen wir mal auf ein paar Schicksale, die euch begegnet sind. Könnt ihr mal erzählen, mit welchen Menschen, jetzt Edgar haben wir gerade schon kurz kennengelernt, mit welchen Menschen ihr euch so unterhalten habt an den Grenzübergängen?
Ja, ich habe tatsächlich auch eine Frau kennengelernt aus Brasilien. Ariel heißt sie, ist mit ihrem Mann gekommen, tatsächlich auch durch mehrere Länder, unter anderem El Salvador, auch Guatemala. Und die hatte ihren Sohn dabei, den Henry, 1,5 Jahre alt. Und tatsächlich habe ich mich da gefragt, wie es eigentlich auf der Reise so für die war mit dem kleinen Kind. Und das war ja bestimmt nicht allzu einfach. Und da hat sie Folgendes erzählt.
Teve um dia lá que a gente estava no hotel, que ele ficou doente, ficou gripado e com febre. Eu fiquei quase doido. Que eu não sabia o que eu ia fazer com ele. Aí, graças a Deus, a gente trouxe um monte de remédio do Brasil e aí ele melhorou e nós continuamos a viagem.
Also sie erzählt, dass sie einen Tag im Hotel verbracht haben und ihr Sohn ein hohes Fieber entwickelt hat und eine Grippe und sie fast verrückt geworden wäre, weil sie nicht wusste, was sie machen sollte. Und Gott sei Dank hat sie aber von zu Hause eine Menge Medikamente mitgebracht auf die Reise und die haben dann geholfen und dann ging es weiter.
Mir ist vor allem die Begegnung mit dem allerersten illegalen Migranten in Erinnerung, den wir als ich zusammen mit diesen Grenzschützern mit schusssicheren Westen bewaffnet in einem Jeep unterwegs war. Es war noch dunkel und der erste, den wir aufgegriffen haben, Epifanio hieß er, er wollte nicht vor der Kamera sprechen, nicht ins Mikrofon, das respektieren wir als Journalisten dann auch, aber ich habe mich mit ihm unterhalten und er hat eben gesagt, es ist das zweite Mal, das erste Mal war vor Monaten, bin ich zur Grenze gekommen, auch illegal rüber, sie haben mich aufgegriffen, haben mich wieder abgeschoben, jetzt versuche ich es eben zum zweiten Mal und wieder haben sie mich erwischt. Ich will einfach nur Arbeit. Wir sind arm, ich komme auch aus Oaxaca in Mexiko, sehr viele sind Mexikanerinnen, Mexikaner immer noch, die über die Grenze kommen und das Einzige, was ich will, ist einen Job, um meine Familie zu ernähren und das ist für die allermeisten die Motivation.
Das war tatsächlich bei mir auch so, wobei das ganz interessant ist, auf mich wirkten viele gebrieft, was sie zu sagen haben, wenn sie dann in Amerika ankommen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie gut sie gebrieft sind. Weil wenn sie richtig gut gebrieft sind, dann nennen sie Asylgründe. Diskriminierung, politische Verfolgung, Gewalt, vielleicht sogar Bedrohung der eigenen Familie. Wenn sie nicht so gut gebrieft sind, dann geht es tatsächlich darum, wirtschaftliches Vorankommen, bessere Jobchancen, ähnliches mehr. Keine Asylgründe, das ist schon schwieriger. Und was ich beobachtet habe und was mir auch erzählt wurde von vielen, die dort vor Ort Menschen helfen, ist, dass bis vor einiger Zeit noch viele versucht haben, vor der Border Patrol dem Grenzschutz wegzulaufen oder nicht erkannt zu werden. Das hat sich komplett geändert. Jetzt rennen denen viele in die Arme. So haben wir es auch beobachtet. Und die sind auch alle gut vorbereitet. Alle kommen, haben ihre Ausweisdokumente dabei, zeigen die gleich, kennen auch das Prozedere. Ne? Da wird ein Namensschild ausgefüllt, das wird an die eine Tasche, den einen Koffer gemacht, den jeder mitbringen darf. Dann kommen Busse, nehmen die Leute auf, bringen sie zur nächstgelegenen Sammelstelle und da geht dann der sozusagen Verwaltungsprozess los. Da kann man dann einen Antrag stellen auf Asyl oder andere Dinge mehr. Dann gibt es irgendwann einen Zettel in die Hand, da steht ein Datum drauf, wann man wieder da sein muss für einen Gerichtsprozess. Und der kann ein Jahr später sein, der kann auch drei Jahre später sein. Und in der Zwischenzeit versuchen sich dann viele durchzuschlagen und haben auch schon Kontakte hier in Amerika, wie zum Beispiel Ivan Reyes, den wir getroffen haben, ein Anwalt aus Ecuador, der dort als Beamter gearbeitet hat und hier jetzt aber Freunde hat, die ihm helfen wollen.
Ich habe mich mit einem amigo en la que me va a dar posada hasta que yo me establezca y de ahí ya ir abriéndome campo solo.
Also er sagt, er hat einen Freund kontaktiert, der ihm jetzt erstmal einen Unterschlupf gewährt und dann hofft er, bald auf eigenen Beinen stehen zu können und sich was Eigenes suchen zu können.
Die allermeisten, die ich getroffen habe, wollten nach Chicago oder New York. New York, die große Metropole. Und man muss auch dazu erzählen, viele republikanische Gouverneure der Bundesstaaten unten an der Grenze, auch der texanische Gouverneur Greg Abbott, ist so genervt und aus seiner Sicht eben überfordert mit seinem Bundesstaat von den vielen Hunderttausend, die ankommen, dass sie seit rund 2 Jahren von Gouverneuren in Busse gepackt werden und gezielt in amerikanische Großstädte, vor allem die demokratisch regiert sind, wie New York und Chicago, geschickt werden. Und viele Probleme tauchen dann eben in diesen Großstädten auf. Kann man auch erleben als Tourist in New York, wo es eben bestimmte Straßenecken gibt, nicht unbedingt in Manhattan, wo die touristischen Sehenswürdigkeiten sind, wo sehr, sehr viele von diesen ankommenden Flüchtlingen eben hausen, oft auch als Obdachlose oder sie kommen in Unterkünften unter und versuchen dann eben, ohne eigentlich eine Arbeitserlaubnis schon zu haben, irgendwelche Dayjobs zu finden, um sich über Wasser zu halten.
Ja, gerade auf diese republikanische Sicht auf das Thema Einwanderung möchte ich auf jeden Fall gleich auch noch zu sprechen kommen mit euch. Vorher habe ich gedacht, wir können noch mal einen kurzen Augenblick an der Grenze bleiben, weil ganz interessant finde ich was ihr auch schon angemerkt habt, nämlich auch die Arbeit der Grenzpolizisten und Polizistinnen, die da unterwegs sind. Vielleicht können wir darüber auch noch mal ein paar Sätze verlieren. Wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Also was ist deren Job? Wie gehen die um mit den Leuten, die da ankommen? Könnt ihr da Beispiele nennen?
Ich bin ja sozusagen embedded mit Grenzschützern mitgefahren. Man muss sich anmelden, man wird einem Sicherheitscheck unterzogen vom Heimatschutzministerium aus, dass man tatsächlich als Journalist vertrauenswürdig ist, für welches Medium arbeitet man. Dann bekommt man mit wochenlangem Vorlauf die Genehmigung, dort mitzufahren und eben eigene Erlebnisse auch zu haben. Und diese Grenzschützer waren sehr respektvoll. Mhm. Und sie hatten auch zum Beispiel literweise Wasserflaschen auf dem Rücksitz. Sie hatten Schokoriegel dabei, Müsliriegel, weil sie eben wissen, viele dieser Menschen, die illegal über die Grenze kommen, haben Strapazen hinter sich, schlaflose Nächte, sind durch die Wüste, haben Durst, haben Hunger. Sie werden einerseits versorgt und dann eben, wie Torben es eben geschildert hat, in Busse gepackt und zu den Aufnahmezentren gefahren. Und mir hat auch ein Grenzschützer erzählt, Richard Barragan, klar habe ich Mitgefühl mit diesen Leuten, könnte mein Bruder, könnte meine Schwester sein.
I'm a citizen of this community. I mean, I might be a Border Patrol agent by trade, but of course you empathize, right? You know, brother, that could be your sister, whoever. So This is the tragic part about agents that are doing this work day in and day out.
Tag ein, Tag aus, sagt er ja. Da kommt einem gleich in den Sinn, dass dieses Thema Grenze ja nicht erst seit diesem Jahr irgendwie aktuell ist in den USA, sondern es ist ja eins, über das hier schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man sagen, immer wieder gesprochen wird. Wie würdet ihr es aber erklären, dass das Thema Einwanderung besonders jetzt nochmal so in den politischen Fokus hier gerückt ist?
Trump macht's zum Wahlkampfthema, von vornherein. Es ist für ihn eins der Themen, das er emotional ausnutzt. Er verwendet ja eine absolut harte Sprache. Auf vielen Wahlkampfreden sagt er, das sind alles Kriminelle, die kommen, Terroristen, das sind Länder, die lassen jetzt bewusst die Leute aus ihren Gefängnissen raus, schicken die zu uns an die Grenze. Er hat wiederholt Immigranten nicht als Menschen, sondern Tiere bezeichnet. Er verweist auf Fälle, wo es Kriminalität gab, wo angeblich Immigranten die Täter waren, obwohl die Statistiken zeigen, dass Immigranten, Einwanderer in den USA in keiner Weise mehr an Verbrechen beteiligt sind als der Durchschnitt der Bevölkerung. Also Trump nutzt das gnadenlos aus, das muss man sagen, dieses Thema, weil es ein sehr emotionales Thema ist. Ich habe mit einem Einwanderungsforscher gesprochen, Professor Josiah Hyman an der Universität von Texas in El Paso. Er forscht seit Jahrzehnten über das Thema Einwanderung und seine Erfahrung ist, dass eigentlich die Bevölkerung 50-50 aufgeteilt ist, also die Hälfte eher pro Einwanderung eingestellt. Wir sind ja eigentlich in einem Einwanderungsland hier in den USA. Fast jeder Amerikaner, jede Amerikanerin hat irgendwo Vorfahren, die eingewandert sind, wenn sie es nicht selber sind. Und die andere Hälfte ist eben sehr skeptisch eingestellt. Ist von Ängsten dominiert bei diesem Thema. Aber, sagt Josiah Hyman, es ist eben so, dass die, die gegen Einwanderung sind, sehr viel emotional aufgeladener sind. Und deswegen ist das Thema ganz, ganz schwierig für Donald Trump wie für Präsident Joe Biden.
While opinions about immigration are sort of 50-50, the feeling, the depth of the negative energy of feeling is very much stronger on the anti-immigrant side.
Einerseits, du hast es angesprochen, Ralf, machen Trump und die Republikaner natürlich Stimmung mit diesem Thema. Andererseits gibt es auf demokratischer Seite ja auch Kritikerinnen und Kritiker, die so ein bisschen sagen, Joe Biden und die Demokraten hätten da vielleicht einfach die Kontrolle verloren über die Grenze. Wie würdet ihr das einordnen?
Absolut. An Joe Biden gibt es auch sehr viel Kritik bei diesem Thema. Man muss sehen, dass er erstens, nachdem er eine humanere Einwanderungspolitik versprochen hat, zu Beginn seiner Amtszeit viele Regelungen aus der Trump-Zeit, auch aus der Zeit der Corona-Pandemie, wo man jeden Einwanderer, jede Einwanderin einfach wieder abschieben konnte, aus Corona-Gesundheitsgründen, beibehalten hat. Also auch seine Einwanderungspolitik war nicht, wie versprochen, viel humaner. Und er ist nun unterwegs, um Trump auch etwas zu kontern, ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen, auch Maßnahmen wieder in Kraft zu setzen vor der Wahl. Das wird im Moment spekuliert in den Medien, dass Biden bald etwas sagen wird zum Thema Einwanderung und offiziell die Grenze mehr oder weniger dicht machen will, soweit das möglich ist. Also auch an seiner Einwanderungspolitik gibt es viel Kritik. Und es ist eine Tatsache, die Zahlen sind sehr, sehr hoch. Es waren allein im letzten Jahr nach unabhängigen Untersuchungen 2,5 Millionen Menschen, die über die Grenze gekommen sind. Das ist sehr, sehr viel. Und es macht eben vielen Menschen Sorgen. Und Biden hat es auch nicht geschafft, muss man auch sagen, den Menschen die Sorgen zu nehmen. Obwohl es auch wiederum, letzter Satz jetzt, Arbeitsmarktstatistiken gibt, die zeigen, wir brauchen die Einwanderer. Mhm. In einem Monat gab es jetzt gerade 300.000 offene Stellen in der Landwirtschaft und die werden fast ausschließlich von Migrantinnen und Migranten besetzt. Also auch einer dieser vielen Widersprüche bei diesem sehr schwierigen Thema Einwanderung. Eine Gesellschaft wie die USA braucht die Migranten auch, um eben auch in der Bauwirtschaft zum Beispiel die offenen Arbeitsplätze zu füllen sozusagen.
Interessant ist daran ja auch, dass Trump immer damit geprahlt hat, diese Mauer bauen zu wollen und dann von Mexiko bezahlen lassen zu wollen. Das war ja sein Wahlkampfschlager der Vergangenheit. Wenn man sich vor Ort aber umhört und umschaut, dann sieht man und hört man immer wieder, dass dieser rostige Zaun, von dem wir erzählt haben, von jemand ganz anderes gebaut wurde, nämlich von Barack Obama. Und tatsächlich auch von Joe Biden danach weitergebaut wurde. John hat mir dazu auch was Interessantes gesagt, weil er da ja jeden Tag an diesem Zaun dran entlangfährt. Er hat mir gesagt, was Donald Trump konkret gemacht hat.
Trump has supplemented certain areas and increased the height of the wall in certain areas and filled in spots where there was a gap previously. But yeah, most of the work on the wall was already done by the time he was
bringing out his rhetoric.
Also er sagt tatsächlich, dass Trump einige Bereiche ergänzt hat und vielleicht auch mal hier und da die Mauer ein bisschen erhöht hat und auch mal die eine oder andere Lücke geschlossen hat, dass aber der Großteil der Mauer, die gar keine Mauer ist, sondern ein Zaun, schon bestanden hat, bevor er mit seiner Hetze und mit seinen Wahlkampfslogans angefangen hat.
Ich fand auch interessant, was neulich der Präsident Mexikos gesagt hat. Mexiko ist ja das Transitland, durch das fast alle Menschen oder eigentlich alle, die an diese Südgrenze der USA kommen, die müssen da durch, irgendwie. Und López Obrador, so heißt der mexikanische Präsident, hat gesagt, naja, sinngemäß, im Moment haben wir ein Abkommen mit Biden. Wir beachten mehr unsere Südgrenze und schützen auch mehr unsere Nordgrenze. Also bevor die Leute an die Grenze kommen, wir halten viele Menschen zurück. Aber auf Dauer, wenn man wirklich will, dass diese Probleme gelöst werden, vor allem mit Blick auf die Länder in Lateinamerika, aus denen die Menschen kommen, dann muss man dort Hilfe leisten, damit es den Menschen in ihren Herkunftsländern besser geht. Und das verweist darauf, wie vielschichtig und groß dieses Thema Einwanderung ist. Es ist nicht damit getan, einfach eine Mauer, einen Zaun hochzuziehen. Wenn es den Menschen schlecht geht, dann werden sie weiter Gründe haben zu kommen. So einfach ist das, sagen auch viele Einwanderungsforscher, auch wenn es relativ banal klingt. Also um wirklich hier vorwärts zu kommen, müsste man einerseits die Einwanderungsgesetze in den USA vereinheitlichen, verbessern. Das ist weder Demokraten noch Republikanern gelungen in den letzten Jahrzehnten. Aber man müsste eben auch auf die Herkunftsländer blicken und die Frage beantworten, warum gehen die Leute dort weg?
Was Joe Biden in die Karten spielen könnte, zumindest in Hakumba Hot Springs, wo wir waren, könnte das Wetter sein. Es wird dort jetzt wahnsinnig schnell heiß. Und ich habe mir sagen lassen, dass im Juni, Juli, August so gut wie niemand dort über die Grenze kommt, dass es danach aber wieder losgeht. Und so war es auch im vergangenen Jahr. Die Monate, in denen dort am meisten Menschen über die Grenze gekommen sind, waren November und Dezember. Da ist die Wahl dann aber schon wieder vorbei. Und wer weiß, wer die dann gewonnen hat.
Was aber interessant bleibt, ist natürlich, wie die Leute vor Ort auch damit umgehen, wenn es dann zum Beispiel in Kalifornien wieder losgehen sollte im November, Dezember. Das sind ja so Leute wie John Scholz, den wir eben schon gehört haben. Das sind ja viele Menschen, die einfach vor Ort dicht an der Grenze wohnen, die dann auch vieles auffangen, so an Hilfeleistungen, die Wasser vorbeibringen, die Essen irgendwie vorbereiten für die Flüchtlinge, die kommen. Was war so euer Eindruck? Was bewegt die Menschen dazu, dort zu helfen?
Also in meinem Fall war es tatsächlich Familie Schulz. Die heißen tatsächlich nicht nur durch Zufall so, sondern Gabriele Schulz, die Mutter, kommt aus Bayern, ist irgendwann ausgewandert und hat ihren Mann Sam kennengelernt und ist mit ihrem Sohn John zusammen sehr aktiv dort an der Grenze. Die machen das aus religiösen Gründen. Sie sagen, das steht so in der Bibel. Wir sollen gastfreundlich sein und kein Mensch soll sterben, nur weil er von einem Land in das andere kommt. Und das hat Sam so auf den Punkt gebracht.
It's a way to welcome them. I mean, it's a way to welcome the migrants. The Bible tells us to do that. There's really no question about it.
Er sagt, das ist halt ihre Art und Weise, sie willkommen zu heißen. Und das heißt ganz konkret, sie schmieren jeden Morgen eine Riesenstapel an Peanut Butter und Jelly Sandwiches, also belegte Brote mit Erdnussbutter und Marmelade. Und sie packen auch Wasser und andere Hilfsmittel ein und fahren dann mit ihrem Truck die Grenze entlang auf der Suche nach Neuankömmlingen, um die erst zu versorgen, weil es da in Hakumba Hot Springs sonst niemand macht. Da gab es keine Border Patrol mit Wasserflaschen hinten auf der Rückbank, sondern dort warten Menschen teilweise Stunden, teilweise Tage darauf, dass jemand kommt und sie abholt, nämlich die Border Patrol. Und in der Zwischenzeit versorgen John und seine Familie die teilweise auch mit so selbstgezimmerten Holzverschlägen, weil ich hatte das beschrieben, dort ist es sehr windig, sehr rau und sehr kalt. Und wenn die das nicht machen würden, wird es sonst keiner machen. Damit machen sie sich allerdings in ihrer Gemeinde auch nicht besonders beliebt.
Ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Aspekt. Zuletzt ist immer häufiger bekannt geworden, dass verschiedene, ich nenne sie mal so Wohltätigkeitsorganisationen, auch von republikanischer Seite aus unter Druck gesetzt wurden, teilweise von Politikern, Politikerinnen aus republikanischen Kommunen direkt an der Grenze. Ich habe da von einem Beispiel gelesen, von einer Kirchengemeinde in Arizona, einem kleinen Örtchen, nur 5 Autominuten von der Grenze entfernt. Die sollten Bußgelder zahlen dafür, dass sie mit verschiedenen Lieferwagen wohl angeblich in Nicht-Parking-Zones sozusagen, also in Zonen, in denen sie nicht parken sollen, dann doch gehalten haben, um eben Flüchtlinge mit Essen zu versorgen, mit so einer Art Tafelspeisung. Habt ihr sowas denn auch in konkreten Beispielen erlebt, dass quasi auch von politischer Seite aus Druck ausgeübt wurde auf Menschen, die da vor Ort geholfen haben?
Nicht von politischer Seite, aber tatsächlich ganz konkret auf nachbarschaftlicher Ebene. Mhm. Also entlang dieses Grenzzauns wohnen ja auch Menschen. Und da sind längst nicht alle davon begeistert, dass da täglich Menschen über die Grenze kommen. Die Haltung ist oft, selbst bei Menschen, die selber eingewandert sind, wir sind noch zur Vordertür rein und haben auch vorher geklingelt und gewartet, bis uns jemand Einlass gewährt hat. Die kommen durch die Hintertür und machen das nicht. Wir haben uns alles hart erarbeitet, die machen das nicht. Das ist so die Haltung. Und tatsächlich ist es so im Falle von John, dass seine Nachbarn ihn teilweise nicht mehr anschauen und auch nicht mehr mit ihm sprechen wollen.
A lot of them won't even make eye contact with me anymore. They think that I'm aiding and abetting, I'm helping, I'm encouraging these people to come across the border. Like somehow people in China heard about my world-class peanut butter and jelly sandwiches and that's the reason why they're coming here.
Also er sagt, der Vorwurf, dem er sich ausgesetzt sieht, ist, dass er quasi eine illegale Tätigkeit unterstützt und fördert. Mhm. Und er sagt, dass er das für Quatsch hält, weil er glaubt nicht, dass in China jemand etwas von seinen weltberühmten Peanut Butter and Jelly Sandwiches gehört hat und deswegen sich auf die Reise macht.
Zeigt aber eben wieder, wie emotional dieses Thema ist. Auf der einen Seite die, die helfen, auf der anderen Seite die, die sie beschimpfen.
Vielleicht können wir deshalb auch noch mal auf die Frage schauen, wie geht's denn aus eurer Sicht perspektivisch weiter? Also sollte Joe Biden wiedergewählt werden zum Präsidenten, was würde das für die Grenze und für das Thema Einwanderung in die USA bedeuten? Und auch, wie würde es andernfalls aussehen, sollte Donald Trump zum Beispiel der nächste Präsident werden?
Vielleicht gäbe es mit Joe Biden den x-ten Versuch, die Einwanderungsgesetze zu reformieren in diesem Land. Es gab einen Vorstoß jetzt vor ein paar Monaten im Zusammenhang mit dem Hilfspaket für die Ukraine und Israel. Da hat man gleichzeitig ein Gesetz vorbereitet, was eigentlich eine Art Kompromiss war und eine deutliche Verschärfung bedeutet hätte für Asylrecht, für die Möglichkeit, überhaupt ins Land zu kommen. Und auf der anderen Seite versucht hätte, auf legalem Weg die Möglichkeiten zu verbessern. Also dass zum Beispiel Migranten in ihren Herkunftsländern zu den Botschaften gehen können und dort einen Asylantrag stellen. Oder dass man für die Bereiche des Arbeitsmarktes, wo man Einwanderer auf jeden Fall braucht, eben legale Wege öffnet. Aber das ist gescheitert. Bidens Vorwurf war, Trump hat es scheitern lassen, weil er das Chaos an der Grenze als Wahlkampfargument haben will und deswegen keine Einigung wollte. Also vielleicht gibt es da einen neuen Anlauf.
Tja, und wenn Donald Trump die Wahl gewinnt, dann müssen wir mal schauen, was er dieses Mal seinen Worten für Taten folgen lässt. Weil beim letzten Mal war es ja noch die Mauer, die gebaut werden soll. Jetzt erzählt er von millionenhaften Deportationen, Abschiebungen. Er will die größte Abschiebeaktion in der Geschichte Amerikas starten, sobald er wiedergewählt wird. Ich habe meine Zweifel daran. Mein Gefühl ist tatsächlich, es ändert sich gar nicht so viel, weil ich glaube, dass gerade die Einwanderungspolitik doch über beide Parteien hinweg sehr ähnlich ist. Nur die Rhetorik, die verwendet wird, um dahin zu kommen, die ist sehr unterschiedlich. Und das Problem ist einfach, so wie Ralf es auch beschrieben hat, viel zu komplex, viel zu groß, als dass das jetzt einer von den beiden signifikant anders lösen könnte. Ich glaube, es braucht einen ganz, ganz langen Atem und ganz viele Beteiligte in vielen verschiedenen Ländern, um da wirklich was zu verändern.
Den langen Atem, den bewahren wir uns auch von journalistischer Seite aus. Wir werden bestimmt nochmal drüber sprechen, über das Thema hier im Podcast. Falls ihr den Anfang verpasst haben solltet, könnt ihr alles gern nochmal nachhören. Das geht unter anderem auf ndr.de/die Korrespondenten oder ganz einfach in der ARD Audiothek. Da gibt's auch noch andere Podcast-Folgen zu weiteren Themen aus Washington und aus den USA. Immer freitags eine neue, diesmal zusammen mit Ralf Borchert und Torben Burgers. Vielen Dank an euch für eure Einschätzungen und die Einblicke in eure Reisen an die Grenze und danke auch an Saskia Braun in der Technik.
Sehr gern.
Danke und bis zum nächsten Mal.
In unserem Podcast im Gerichtssaal 237, da sprechen wir über Tötungen im Cannabiswahn. Wir sprechen über illegale Autorennen, über Auftragsmorde und über Verbrechen aus Liebe. Das ist wirklich Stoff für wahre True Crime Fans.
Und manchmal auch eine wahre Herausforderung, weil das persönliche Gerechtigkeitsempfinden häufig genug ganz anders ist als das deutsche Gesetz. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, die ihr am besten sofort abonniert, damit ihr keine verpasst. Entweder in der ARD Audiothek oder auf ndr.de/237.